Liebe Gemeinde, an Ostern da feiern wir das grösste Ereignis der ganzen Weltgeschichte. Es gibt nichts Vergleichbares, das die Welt so stark verändert hat. Das apostolische Glaubensbekenntnis verkündet in diesem Zusammenhang mit Jesus, dem Sohn von Gott, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Ich glaube, wenn wir jetzt heute die Schweizer Bevölkerung fragen würden, was das Leben auf dieser Welt am meisten verändert hat, dann würden die meisten wahrscheinlich sagen, ja klar, das Coronavirus, oder? Hey, innerhalb von wenigen Wochen und Monaten hat das Virus geschafft, die ganze Welt lahmzulegen. Es fliegt fast nichts mehr, man fährt nicht mehr so viel umeinander. Man ist einfach daheim. Und zwar nicht nur in der Schweiz, nicht nur in Europa, sondern eigentlich mehr oder weniger eben auf der ganzen Welt. Es ist kein lokales Ereignis, sondern es ist weltumspannend. Es betrifft alle Menschen auf dieser Welt mehr oder weniger gleichzeitig. Im Gegensatz dazu ist der Tod und die Auferstehung von Jesus ein sehr lokales Ereignis gewesen. Es hat sich vor langer Zeit irgendwo in der römischen Provinz abgespielt. Also weit weg von jedem Machtzentrum. Nichts, was den Gang der Welt maßgeblich erschüttert oder verändert hätte. Auch wenn natürlich eine Auferstehung jetzt nicht gerade jeden Tag passiert, wäre es nicht mehr als eine Randnotiz in den Geschichtsbüchern wert. Aber in Tat und Wahrheit ist tatsächlich nichts mit der Auferstehung von Jesus vergleichbar. Seit Jesus auferstanden ist, ist nichts mehr, wie es vorher war. Allerdings ist das manchmal ein bisschen herausfordernd und schwierig, schwer verständlich zu machen, wie man das jetzt begründen soll. Weil was damals passiert ist, das hat weder unmittelbar noch für uns heute so direkt eine grosse Menge von Menschen bewegt und verändert. Die Auferstehung von Jesus hat zwar lokal so ein bisschen Tumult verursacht, oder? Die Oberen von Jerusalem, die haben sind ein bisschen ins Schwitzen gekommen, wo Jesus auferstanden ist. Die Jünger haben nicht so recht gewusst, was sie mit dem sollen anfangen. Also es hat schon ein paar Menschen dort bewegt. Aber die allermeisten Menschen im Römischen Reich, geschwiegen denn in Amerika, in Australien oder südlich von der Sahara oder in Asien, die haben von dem allem, was passiert ist in Jerusalem, nichts mitbekommen. Und stattdessen ist die Auferstehung immer wieder angezweifelt worden. Und es wird sie auch heute noch. Es gehört einfach nicht zu unserem Erfahrungshorizont. Auferstehung ist nichts, was alltäglich passiert. Zumindest nicht in der Art und Weise, wie es bei Jesus der Fall war. Und dann von seinen Nachfolgern seither behauptet wird. Aber wir sind zum Glück nicht die Ersten, die mit dieser Frage oder mit diesem Erklärungsbedarf ringen. Auch der Paulus hat sich schon mit dem auseinandergesetzt. Und er bringt in 1. Korinther 15, Vers 3 bis 8 folgende Argumente, um die Auferstehung von Jesus auch irgendwie intellektuell rechtfertigen. Er schreibt dort, zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich sie selbst empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der Zwölf. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Als letztem von allen hat er sich auch mir gezeigt. Ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt, so wenig wie für eine Fehlgeburt. Der Paulus bringt also zwei Argumente zum Auferstehung von Jesus rechtfertigen. Beweisen kann er es nicht, aber er kann es plausibel machen. Er sagt erstens, die Schrift hat die Auferstehung vorausgesagt. Und wenn der Paulus von der Schrift redet, dann meint er natürlich das Alte Testament. Das ist als Schrift vorgelegen. Und er ist ja als Schriftgelehrter bestens mit dem vertraut. Wir wissen nicht genau, auf welche Stelle im Alten Testament, dass er sich jetzt hier an dieser Stelle bezieht. Aber im Psalm 16, Vers 10 heißt es zum Beispiel: Denn du wirst mich nicht dem Tode überlassen. Die Auferstehung ist in dem Sinn kein überraschendes Ereignis gewesen. Etwas, was völlig unerwartet passiert ist. Gott hat die Auferstehung von Jesus schon lange vorher angekündigt. Und der Paulus erwähnt das jetzt hier nicht im Zusammenhang mit dem 1. Korintherbrief, aber auch Jesus selber hat von seiner Auferstehung schon geredet. Er selber hat sie auch angekündigt. So zum Beispiel in Matthäus 12, Vers 40. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde war, im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein, seit Jesus dort. Und vielleicht fragst du dich jetzt, wie ich mich das auch lang gefragt habe. Ich meine, 3 Tage, okay, Freitag, Samstag, Sonntag, das geht noch so halb, aber 3 Nächte, also ich habe eine Nacht von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag, das sind für mich 2 Nächte. Und ich habe mich erst irgendwie so im Laufe von diesem Jahr, ist mir das aufgegangen. Jesus ist in der Nacht gestorben. Vom 12. bis um 3 am Nachmittag, von der 6. bis zu der 9. Stunde, heisst es in der Schrift, ist Finsternis gewesen im Land. Jesus ist in der Nacht gestorben, es ist Tag geworden anschliessend. Er ist begraben worden am Tag, nämlich bevor Sonnenuntergang, weil am Sabbat hätte man das nicht mehr dürfen machen. Und dann haben wir die beiden Nächte, die wir kennen, und die beiden Tage, die wir auch kennen. Insgesamt also 3 Tage und 3 Nächte. Interessanterweise haben die Gegner von Jesus die Ankündigung von Jesus enorm ernst genommen. Bei den Jüngern wissen wir es nicht so recht. Da könnten wir auch auf die Idee kommen, ja, die haben vielleicht nicht so recht geglaubt, was Jesus ihnen hier gesagt hat. Aber die Gegner haben das enorm ernst genommen. Sie haben damit gerechnet, dass Jesus könnte auferstehen. Und darum sind sie zum Pilatus gegangen und haben gesagt: Pilatus, du musst das Grab bewachen von Soldaten. Wir müssen das versiegelt haben. Du kannst es nicht einfach so lassen. Wie sonst gehen die Jünger oder den Leichnam von Jesus stellen und sagen dann: Ja, Jesus ist auferstanden. Und wo Jesus dann wirklich auferstanden ist, die Wachen am Boden gelegen sind, wie tot, heisst es in der Bibel. Da haben die Oberen von Jerusalem ein anderes Narrativ probiert zu verbreiten. Neudeutsch würde man sagen, Fake News haben sie verbreitet. Sie haben angefangen, Fake News zu erzählen, dass eben die Jünger irgendwie gekommen sind und so stark waren, dass sie die Wachen haben überwältigt und so. Also wir merken, es ist eine enorme Auseinandersetzung, weil die Oberen von Jerusalem nicht haben wollen, dass Jesus aufersteht, aber weil sie eben irgendwie gemerkt haben, oh, es ist doch etwas passiert, was wir eigentlich nicht haben wollen. Und wir sind an Jesus, wo wir jetzt hier gekreuzigt haben und wo wir gemeint haben, jetzt sind wir ihn los, da sind wir gleich noch nicht ganz los. Zweites Argument, das der Paulus bringt, neben dem, dass eben die Schrift von dem erzählt, ist, er sagt, es gibt massenhaft Zeugen auf dieser Welt, wo Jesus begegnet sind, nachdem er auferstanden ist und bevor er in den Himmel aufgefahren ist. Der Paulus weiss von 500 Leuten, die das bezeugen können. 500 Leute, die Jesus begegnet sind, als Auferstandene. Und er sagt, hört mal, wenn ihr mir nicht glaubt, die meisten von denen, die leben noch, die können sie selber fragen. Auch sich selber rechnet der Paulus zu diesen Zeugen hinzu. Obwohl er selber ja nicht Jesus begegnet ist als Auferstandene. Zumindest nicht auf dieser Erde direkt. Er ist Jesus begegnet auf dem Weg nach Damaskus. Und die Begegnung ist aber so real und so echt gewesen, wie wenn Jesus ihm auf dieser Erde direkt begegnet wäre. Sie hat am Leben von Paulus eine komplett andere Richtung gegeben. Er hat sich radikal verändert. Er war jetzt nicht mehr der Verfolger von ersten Christen, sondern er war jetzt selber einer, der als Christ verfolgt worden ist von anderen Menschen. Es gibt also gute Gründe, sagt der Paulus, um an die Auferstehung zu glauben. Und im weiteren Verlauf von seiner Argumentation kommt der Paulus dann auf den Grund zu reden, warum die Auferstehung von Jesus alles verändert. In 1. Korinther 15, Vers 20 bis 22 lesen wir. Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Der Tod kam durch einen Menschen in die Welt. Entsprechend kommt es nun auch durch einen Menschen zur Auferstehung der Toten. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Mit den ersten Menschen ist der Tod in die Welt gekommen und hat sein schrecklicher Weg anfangen können. Wir Menschen, wir sind am Treiben schutzlos ausgesetzt gewesen. Und damit ist ja nicht nur der Tod auf dieser Erde gemeint, sondern es geht darum, der Tod bedeutet ewig getrennt sein von Gott. Der Tod ist also viel umfassender als das, was wir gemeinhin so unter Tod verstehen. Tod sein bedeutet, dass wir die Ewigkeit dort verbringen, wo Gott nicht ist. Also an einem Ort, wo die Schönheit von dieser Erde ganz weg ist. Und alles, was wir eigentlich zum Leben brauchen, fehlt oder mangelbar ist. Vieles auf dieser Erde ist schon schrecklich. Aber es gibt eben auch viel Schönes und erfreulich. Und all das wird dort fehlen, wo Gott fehlt. Im apostolischen Glaubensbekenntnis heißt es ja im Satz vorher, dass Jesus abgestiegen ist ins Reich vom Tod. Aber das Tote Reich hat ihn eben nicht können halten. Er ist auferstanden und er lebt. Und seither ist alles anders. Seither ist der Tod nicht mehr die einzige Möglichkeit für uns Menschen. Seither haben wir wieder Hoffnung. Wir haben das Versprechen von Gott, dass wenn wir an ihn glauben, ewiges Leben auf uns wartet und nicht der ewige Tod. Auch Menschen, die vor Jesus gelebt haben, haben im Vertrauen auf Gott schon an dem ewigen Leben können Anteil bekommen. Aber es ist noch nicht direkt für sie fassbar gewesen, sondern es ist immer davon abhängig gewesen, dass Jesus einmal wird auferstehen. Und nur weil Jesus auferstanden ist, gibt es auch für sie schon Hoffnung. Genau gleich wie für uns. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre ihr Glaube und ihre Hoffnung vergebens gewesen. Und wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre unser Glaube und unsere Hoffnung vergeben. Aber Jesus ist auferstanden, sagt der Paulus, und darum dürfen wir sicher sein, dass auch wir werden auferstehen. Die Auferstehung von Jesus ist der grosse Wendepunkt in der Geschichte der Menschen. Nichts hat eine grössere Bedeutung. Weil Jesus auferstanden ist, dürfen wir für immer in Gottes Gegenwart leben. Weil Jesus auferstanden ist, ist alles anders. Das ist das Evangelium, das ist die gute Botschaft. Und nach dem Paulus wirkt sich das auch nicht erst nach unserem Tod aus. Die Kraft von der Auferstehung ist bereits jetzt in uns am Wirken, sagt der Paulus in Epheser 1, Vers 19 und 20, wo ich vor etwa 2 oder 3 Wochen darüber geredet habe. Wir können die Auferstehungskraft von Jesus bereits jetzt hier erleben. Der Paulus hat die Kraft erlebt in seinem eigenen Leben. Er ist vom Christenverfolger zum Christenverbreiter geworden. Und seither haben das Millionen von Menschen auch schon erlebt, die Auferstehungskraft von Gott. Menschen sind durch den Heiligen Geist zu neuen Menschen geworden. Ihr Leben hat einen neuen Sinn bekommen, ein Ziel bekommen, wo sich dafür das Leben lohnt. Manche Menschen spüren solche Veränderungen am ganzen Körper. Andere werden von Krankheiten geheilt. Wieder andere werden von Gott aus der Sucht herausgerissen. Von einem Moment auf den anderen. Bei einigen verändert sich der Charakter von heute auf morgen. So dass Aussenstehende eine positive Veränderung merken bei diesen Menschen. Und wieder bei anderen Gläubigen, die erleben weder am Anfang noch im Verlauf von ihrem Glaubensleben eine konkret fassbare, unmittelbare Veränderung. Aber wenn sie auf ihr Leben zurückschauen, ihr Leben mit dem Heiligen Geist, dann merken sie, dass sie trotzdem jede Menge von dieser Auferstehungskraft von Gott in ihrem Leben erfahren haben und dass vieles davon sichtbar worden ist. Vielleicht über lange Zeit, nicht so plötzlich wie bei anderen. Wie ist das in deinem Leben? Wo hast du die verändernde Kraft von der Auferstehung schon erfahren? Was bedeutet es für dich, dass Jesus auferstanden ist? Wir hören uns jetzt ein Lied an von Dan Zeltner, das auch von dieser Auferstehungskraft erzählt, die auch in uns lebt. Und wir haben eine anschliessende Zeit, wo wir in kleinen Grüppli über diese Fragen diskutieren können. Ich stelle sie dann nochmal, bevor wir in die Grüppli gehen.